Eddie Sounds.
Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR Klassik.
Es ist besser, wenn ihr gleich absteigt, sagte das Mädchen hastig.
Warum das denn?
Das Mädchen nestelte an ihren Fingern herum, weil das Wetter umschlagen könnte.
Ich habe den Wetterbericht genau studiert. Sonnenschein den ganzen Tag.
Das Mädchen schüttelte heftig den Kopf. Und tatsächlich, der Himmel war nicht mehr strahlend blau wie zuvor. Faserig graue Wolken waren aufgezogen und ein leichter Wind kam auf. Geht's runter, sagte das Mädchen wieder. Es ist gefährlich. Gefährlich? Wieso? Weil... Jetzt verknotete das Mädchen ihre Finger so fest, dass man jeden einzelnen Fingerknochen sehen konnte, weil er ranzig ist.
Was hat das zu bedeuten? Was heißt das, weil er ranzig ist? Hallo alle zusammen, ich bin Julia Schölzel und wir stecken schon wieder mittendrin in einem
Geheimnis.
Und dieses Geheimnis ist ein Fall von Bertha Knurr, ihr 19. Fall, der ranzige Riese. Dabei ist die Privatdetektivin für unmögliche Fälle doch schon längst im Ruhestand. Doch immer wieder geraten sie und ihr Neffe Oliver in rätselhafte Verstrickungen, die die beiden aufklären. Alle Folgen von Bertha Knurr und viele andere Folgen von unserem Podcast Das Geheimnis warten auf euch in ARD Sounds. Bevor wir in den Fall einsteigen, habe ich schon mal die erste Frage an euch. Was heißt denn ranzig? Also ranzige Butter ist Butter, die nicht mehr gut ist und auch ein bisschen unangenehm schmeckt. Aber das kann doch hier nicht gemeint sein. Wer ist dieser Er und vor allem, wie ist eine Person, die ranzig ist? Habt ihr da eine Idee?
Ist so jemand A, wütend, B, traurig oder C, unberechenbar?
Ich sag's euch, die Antwort ist A. Ranzig bedeutet wütend. Aber wer ist da ranzig und warum und überhaupt? Wer ist dieser Er? Das hört ihr bald. Vorher könnt ihr euch noch eure Detektivausrüstung zurechtlegen. Ihr braucht heute Stift und Papier und, noch besser, vielleicht habt ihr ein richtiges Notizbuch für die Detektivarbeit wie Bertha Knurr. Dann könnt ihr nämlich die wichtigsten Hinweise notieren. Und holt euch am besten auch noch einen Zahnstocher.
Jetzt geht es los mit unserem neuen Fall. Diesmal müsst ihr ganz genau hinhören. Einiges, was jetzt gesagt wird, sind wichtige Indizien.
Bertha Knurr, die robuste Dame mit den grauen Löckchen, war bestens gelaunt. Für ihre kleine Bergtour war perfektes Wetter vorhergesagt und sie hatte ihren Neffen Oliver überreden können, mitzukommen. Wandern, also einfach nur durch die Gegend laufen, wie er es nannte, fand er zwar stinklangweilig, aber Bertha hatte ihn mit der Aussicht auf einen Kaiserschmarrn zur Belohnung gelockt. Auf dem Weg zur Almhütte hatte sie ihm von ihren spannendsten Fällen als Privatdetektivin erzählt und so war die eine Stunde Aufstieg doch recht kurzweilig geworden. Jetzt saßen die beiden vergnügt und hungrig auf einer Holzbank in der Dohlenhütte, in 1350 Meter Höhe, irgendwo in den Bayerischen Alpen. Von hier aus war es nur noch eine Stunde bis zum Gipfel. Doch jetzt wollten sie erst einmal etwas schnabulieren. Genau so hatte Bertha sich ihren Ruhestand vorgestellt. In der Hütte war nicht viel los. Drei Männer saßen an einem Tisch in der Ecke und tranken Bier. Sie sahen nicht wie Wanderer aus, eher wie Einheimische. An den Wänden hingen Geweihe von Gemsen, daneben gerahmte Fotos mit dem Alpenpanorama und direkt über Berthas Kopf das Bild einer älteren Frau. Ihr Gesicht war voller Falten und Runzeln, aber sie sah irgendwie pfiffig aus. Vielleicht lag das an dem Zahnstocher, den sie im rechten Mundwinkel hatte. Ein junges Mädchen, vielleicht ein bisschen älter als Oliver, brachte ihnen jetzt Linsensuppe und Kaiserschmarrn. Es lächelte nur kurz, als Bertha begeistert ausrief: »Das sieht ja herrlich aus!« Das Mädchen stellte die Gerichte ab, doch als es das Besteck reichen wollte, klopfte etwas von außen gegen die Fensterscheibe. Das Mädchen zuckte zusammen und das Besteck fiel scheppernd zu Boden. »Macht nichts«, sagte Bertha gleich. Doch das Mädchen machte gar keine Anstalten, das Besteck aufzuheben. Es starrte zum Fenster und, wie merkwürdig, davor saß ein schwarzer Vogel und blickte ins Innere der Hütte, gerade so, als wollte er dort auch etwas bestellen. Doch nicht lange, denn ein Mann in einer grauen Strickjacke stand auf, klatschte vor dem Fenster in die Hände und rief: »Verschwind!« Und der Vogel flatterte davon. Das alles hatte nicht lange gedauert, veränderte die Stimmung in der Hütte aber schlagartig. Die Männer in der Ecke waren verstummt. Das Mädchen hob endlich das Besteck auf, doch ihre Hände zitterten jetzt. Die Frau hinter der Theke drehte das Radio lauter, was allerdings nichts an der unangenehmen Stille im Raum änderte. »Was war das für ein Vogel?«, fragte Oliver. Das Mädchen gab keine Antwort. Die Frage blieb merkwürdig im Raum hängen. Die Männer drehten sich weg und fingen an zu reden. Die Wirtin verschwand in der Küche. »Eine Bergdohle«, sagte Bertha schließlich. »Soweit ich weiß, gehört sie zu den Rabenvögeln, ist aber etwas kleiner.« Das Mädchen nickte und sah scheu und mit geweiteten Augen wieder zum Fenster. »Sind die gefährlich?«, fragte Oliver, dem die merkwürdigen Reaktionen der Leute nicht entgangen waren. »Ach was, die klauen dir höchstens mal dein Essen, wenn du nicht aufpasst. Auf dem Weg zum Gipfel werden wir bestimmt noch ein paar begegnen.« Das Mädchen sah Bertha und Oliver kurz an, dann verschwand es in der Küche. Kurze Zeit später standen Bertha und Oliver wieder mit Rucksack und Wanderstöcken ausgestattet im Freien und wollten aufbrechen. Doch das Mädchen kam auf sie zugelaufen. »Es ist besser, wenn ihr gleich absteigt«, sagte es hastig.
»Warum das denn?«
Das Mädchen nestelte an ihren Fingern herum.
»Weil das Wetter umschlagen könnte.«
»Ich habe den Wetterbericht genau studiert. Sonnenschein den ganzen Tag.«
Das Mädchen schüttelte heftig den Kopf. Und tatsächlich, der Himmel war nicht mehr strahlend blau wie zuvor. Faserig graue Wolken waren aufgezogen und ein leichter Wind kam auf.
»Geht's runter«, sagte das Mädchen. »Es ist gefährlich.«
»Gefährlich? Wieso?«, fragte Oliver sogleich.
»Weil...«
Jetzt verknotete das Mädchen ihre Finger so fest, dass man jeden einzelnen Fingerknochen sehen konnte.
»Weil er ranzig ist.«
»Weil er ranzig ist.« Da ist er wieder, dieser Er. Und es klingt auch ziemlich gruselig. Bevor wir gleich erfahren, was da oben in den Bergen los ist, hattet ihr eure Lauscher auf ganz genau zuhören gestellt? Ja? Denn hier sind ein paar kleine Fragen für euch.
In welchen Bergen sind Bertha und Oliver unterwegs? A. In den Dolomiten, B. im Riesengebirge oder C. in den Alpen?
In den Dolomiten, im Riesengebirge oder in den Alpen? Die Lösung ist etwas tricky. Richtig ist nämlich Antwort C, in den Alpen, genauer in den Bayerischen Alpen. Antwort A, die Dolomiten, die liegen auch in den Alpen, aber im südlichen Teil, in Italien. Und das Riesengebirge liegt in Tschechien und in Polen. Es ist deutlich kleiner und auch etwas niedriger als die Alpen. Okay? Super, das haben wir geklärt. Wie geht's weiter?
Wie heißt die Hütte, in der Bertha und Oliver eingekehrt sind? Ist das A, die hohle Hütte, B, die Dohlenhütte oder C, die Fohlenhütte? Was glaubt ihr?
Ich glaube, das ist nicht so schwer. Antwort B stimmt. Auf der Dohlenhütte sind Bertha und Oliver eingekehrt. Und wie die beiden anderen Namen ist der Name Dohlenhütte erfunden. Und jetzt noch eine allerletzte Frage.
Wie heißt der höchste Berg in Deutschland? A. Die Zugspitze,
B, der große Aber oder C, die hohe Kiste?
Die Spannung steigt. Der höchste Berg in Deutschland ist knapp 3000 Meter hoch. Kurz hinter Garmisch-Partenkirchen ragen seine steilen Kalkwände hinauf. Und er heißt Zugspitze. Der große Aber, Antwort B, ist der höchste Gipfel im Bayerischen Wald. Und die hohe Kiste, na, die gibt es nicht als Bergmassiv, die steht höchstens im Regal. Außer es war die hohe Kisten gemeint. Das ist ein Berg bei Eschenlohe und fast 2000 Meter hoch. Jetzt aber wird's höchste Zeit, dass wir weiterhören. Was meint ihr? Steigen Bertha und Oliver gleich wieder ab? Wie ich die zwei kenne, gehen die eher der Sache mit dieser merkwürdigen Dohle und dem geheimnisvollen Er auf den Grund.
»Wer ist er?« fragte Bertha das Mädchen. Das Mädchen schüttelte wieder den Kopf.
»Das ist ja egal. Ihr glaubt mich ja sowieso nicht. Geht einfach schnell runter.«
»Meine Tante ist Detektivin für unmögliche Fälle«, platzte es aus Oliver heraus. »Es gibt nichts, was es nicht gibt«, sagt sie immer, »und deswegen...«
»Detektivin für unmögliche Fälle?«
wiederholte das Mädchen verdutzt.
»Doch nicht etwa Bertha Knurr, die Detektivin mit den besten Kommentaren im Netz?« »Genau die.«
»Im Ruhestand«, seufzte Bertha. »Im Ruhestand.« Aber es war ja schon klar, dass sie mal wieder mitten in einen neuen Fall geraten war. Zu Olivers größter Begeisterung natürlich, denn ermitteln war ja tausendmal spannender als wandern. »Na schön.« Bertha stellte ihren Rucksack wieder ab. »Was ist hier also los?«
»Irgendwo bei den unbegehbaren Felsen haust ein Riese«,
fing nun das Mädchen an zu erzählen.
»Bisher war das kein Problem. Schon als meine Oma noch Kind war, hat sie ihm jedes Jahr im April eine bestimmte Blume gebracht als Geschenk. Und davor ihre Mutter und ihre Großmutter. Aber letzten Winter ist meine Oma gestorben und keiner weiß, was für eine Blume das war.« »Heute ist der letzte Tag im April, und wenn der Riese die Blumen nicht bekommt, dann wird er ranzig.«
»Ranzig?« wiederholte Oliver.
»Ja, wütend, sauer. Dann schmeißt er Felsblöcke durch die Gegend und bringt die Berge zum Beben. Niemand ist dann hier noch sicher. Wir haben es mit allen möglichen Blumen versucht, aber es waren immer die falschen. Dann hat er getobt.«
»Wir?« wiederholte Bertha.
»Ja, meine Eltern und ich. Die Dohle, die ans Fenster geklopft hat, bringt die Blume zu ihm. Aber uns fällt keine mehr ein. Es muss eine Blume sein, die hier oben wächst.«
»Und du hast keinen Anhaltspunkt. Deine Oma hat nie etwas erzählt oder den Weg dorthin notiert.«
Jetzt zog das Mädchen einen Zettel aus ihrer Hosentasche.
»Ich habe das hier in Omas Nachtkästchen gefunden. In den letzten Jahren wurde sie immer vergesslicher. Daher hat sie sich, glaube ich, den Weg notiert. Aber dann hat sie vergessen, mir ihre Notizen zu erklären. Schaut selbst!«
Auf dem Zettel waren drei Zeilen mit kleinen Zeichnungen zu erkennen. In der ersten Zeile war ein Zahn abgebildet, daneben ein Strich. Wieder daneben stand ein X und 100M. Neben 100M war ein großes Pluszeichen. Der horizontale, also liegende Strich von dem Pluszeichen hatte rechts eine Pfeilspitze. In der zweiten Zeile war eine Kuh abgebildet. Ein Pfeil zeigte auf ihr Euter. In die dritte Zeile war ein Murmeltier gezeichnet und daneben ein Ohr.
»Merkwürdig«, murmelte Bertha.
Dann kramte sie ihr lila Notizbuch aus dem Rucksack und kopierte die Notizen auf dem Zettel.
»So kann ich besser nachdenken«, murmelte sie.
Und das macht ihr jetzt am besten auch. Schnappt euch Stift und Papier oder euer eigenes Notizbuch und zeichnet oder schreibt auf, was auf dem Zettel steht.
Auf dem Zettel sieht man drei Zeilen. In der ersten ist ein Zahn gemalt, daneben ein Strich, wieder daneben ein X und 100M. Dazu ein großes Pluszeichen, das rechts vom Querstrich eine Pfeilspitze zeigt. In der zweiten Zeile ist eine Kuh abgebildet, bei der der Pfeil auf das Euter zeigt. Und in der dritten Zeile sieht man ein Murmeltier und ein Ohr.
»Wie heißt du überhaupt?«,
wandte sich Bertha an das Mädchen. »Theresa!«
»Und ich bin Oliver«,
sagte Oliver schnell.
»Gut, also Theresa, ich denke, deine Oma hat in der ersten Zeile notiert, wie viele Meter wir in eine bestimmte Richtung gehen müssen.«
»Echt? Wie kommst du darauf?«
fragte Theresa aufgeregt.
»Naja, hier ist dieser Strich und dahinter steht X 100m. Das X steht für Mal. 3x3 ist das gleiche wie 3 mal 3. Und das kleine M steht für Meter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn wir jetzt also wüssten, was sie mit diesem Strich meint und warum da ein Zahn davor ist, dann wüssten wir, wie viele Meter sie meint.«
Bertha rückte ihre kleine runde Brille zurecht und beugte sich ganz nah über Theresas Papier.
»Das ist nicht einfach ein Strich«, sagte sie. »Der Strich läuft vorne und hinten spitz zu, wie eine Stricknadel. Hat deine Oma gestrickt?«
»Dann müssen wir messen, wie lang ihre Stricknadel ist«, rief Oliver.
Theresa schüttelte den Kopf.
»Meine Oma mochte überhaupt keine Handarbeiten. Sie hat nie gestrickt. Nur gekocht hat sie super. Und sich um die Kühe gekümmert. Und sie liebte Fußball.«
»Was bedeutet nur der Zahn vor dem Strich?«
dachte Bertha laut nach.
Dann fiel ihr plötzlich etwas ein. Sie sah das Bild vor sich, das in der Hütte über Olivers Kopf gehangen hatte.
»In der Hütte hängt ein Foto von einer alten Frau. Ist das deine Oma?«
fragte sie Theresa. Die nickte.
»Diese Frau«, dachte Bertha, »die hatte doch etwas im Mund gehabt. Das musste es sein.«
»Ha, erinnert ihr euch noch? Was hatte die Frau auf dem Foto im Mund? Was könnten dieser Zahn und der Strich bedeuten?«
»Na, habt ihr eine Idee? Wisst ihr, was gemeint ist?«
»Ein Zahnstocher«, rief Bertha. »Deine Oma hat auf dem Foto einen Zahnstocher im Mund und deswegen hat sie auch einen Zahn aufgemalt.«
»Auf einem Zahnstocher hat sie dauernd rumgekaut«,
bestätigte Theresa.
»Schnell, hol uns einen Zahnstocher und ein Maßband oder Lineal. Wir müssen messen, wie lang er ist.«
Schon war Theresa in der Hütte verschwunden.
»Und dann?«
fragte Oliver.
»Wir messen die Länge des Zahnstochers und nehmen die Zahl mal 100. Dann wissen wir, wie weit wir gehen müssen.«
»Aber wohin?«
fragte Oliver.
»Schau dir dieses große Pluszeichen an. Wohin zeigt die Pfeilspitze?«
»Nach rechts.«
»Ich weiß nicht. Dann hätte sie ja nur einen Pfeil nach rechts zeichnen können. Aber sie hat dieses Plus gemalt und deswegen glaube ich, das ist gar kein Plus, sondern ein...«
»Ein was?«
»So ein, wie heißt das doch gleich? Kombüse? Kompott? Quatsche? Kosmos? Nein, ich meine so ein Gerät, das man braucht, um sich zu orientieren. Du weißt schon.«
»Ach so, ein...«
In diesem Moment kam Theresa mit einem Zahnstocher zurück.
»Halt! Stopp! Moment mal!«
»Huiuiuiui, jetzt habt ihr einiges zu tun. Holt euch schnell einen Zahnstocher, wenn ihr nicht schon einen habt, und auch noch ein Lineal. Und dann messt ihr, wie lang der Zahnstocher ist.«
»Die Zahl, die ihr gemessen habt, nehmt ihr mal 100. Kleiner Tipp, ihr müsst nur 2 Nullen dranhängen. Also aus 2 wird 200 und aus 7 wird 700. Ganz einfach.«
Und jetzt überlegt mal, was wie ein Plus aussieht, aber etwas ist, was uns bei der Orientierung hilft. Was könnte das sein?
»Nein, Kompass, das ist doch logisch. Der zeigt die Himmelsrichtungen an.«
»Ganz genau. Aber in welche Himmelsrichtung müssen Bert und Oliver gehen, wenn der Pfeil auf dem Kompass nach rechts zeigt?«
Das Messen übernahm Oliver. Theresa hatte auch ein Lineal mitgebracht und der Zahnstocher war genau 8 Zentimeter lang.
Mal 100 machte das also 800 Meter. Inzwischen war Bertha auch wieder eingefallen, wie das Ding zur Orientierung hieß. Kompass! Der Kompass zeigt nach rechts. Wenn er so aufgezeichnet ist wie hier auf der Skizze deiner Oma, dann ist unten Süden,
erklärte sie und zeichnete ein großes S unter das große Pluszeichen.
Oben ist dann
Norden«, sagte Oliver. Und Bertha zeichnete ein großes N über das Pluszeichen.
»Dann ist links
Westen und rechts Osten. Wir müssen 800 Meter nach Osten gehen«, sagte Oliver schnell. »Aber wo ist Osten?«
»Theresa«, wandte sich Bertha jetzt an das Mädchen, »du weißt doch bestimmt, wo bei euch immer die Sonne aufgeht. Da ist Osten. Die Sonne geht immer im Osten auf.«
Theresa zeigte in eine Richtung. Ein Weg führte hier zu einigen steinigen Hügeln.
»Also da lang.«
»Aber woher wissen wir, wie lang 800 Meter sind?« fragte Oliver.
»Kinderspiel. Ein Schritt von mir ist ungefähr einen Meter lang. Ich mache also 800 Schritte.«
Bertha packte ihren Rucksack und stapfte los. Konzentriert zählte sie jeden ihrer Schritte.
»Eins, zwei, drei.«
Oliver lief hinterher. Theresa schloss sich ebenfalls an. Doch nicht nur sie folgte den beiden. Ein schwarzer Vogel, der bisher still auf einem Tannenzweig gehockt und die ganze Szene beobachtet hatte, breitete nun seine Flügel aus und hob sich in die Luft. Die Dohle vom Fenster. Der Weg führte nach einer Biegung steil bergauf. Bertha gab sich Mühe, immer gleich große Schritte zu machen. Die Blechtasse und die Thermoskanne in ihrem Rucksack schepperten regelmäßig aneinander. Jetzt aber hörten sie auch ein leises Grollen in der Ferne. Ging irgendwo eine Steinlawine herunter? Zog vielleicht doch ein Gewitter auf? Oder war das etwa er, der ranzige Riese? Um Bertha nicht durcheinander zu bringen, sagten Oliver und Theresa kein Wort. Bertha kam inzwischen ganz schön ins Schnaufen. So steil führte der Weg bergauf.
753, 754, 755.
Endlich waren sie da.
800!
Bertha ließ sich auf einen Felsblock sinken.
Kinder, Kinder,
schnaufte sie.
Ich brauche jetzt erstmal was zu trinken.
Sie kramte ihre Thermoskanne heraus und goss sich einen Becher voll schwarzen Tee ein. Der Stein, auf dem sie saß, lag inmitten einer Kreuzung. 6 Wege gingen von ihr ab. 2 waren gut sichtbar und gepflegt, die anderen eher Trampelpfade. Welchen sollten sie nehmen? Bertha kramte ihr Notizbuch hervor.
»In der 2. Zeile ist eine Kuh abgebildet«, murmelte sie. »Aber hier oben gibt es keine Kühe. Was soll der Pfeil auf das Euter bedeuten?«
»Bis vor ein paar Jahren hatten wir noch welche«, sagte Theresa. »Meine Oma hat sie noch von Hand gemolken, aber jetzt rentiert sich das nicht mehr«, sagt mein Papa.
»Von Hand gemolken«, wiederholte Bertha. »Ich glaube, ich weiß jetzt die Lösung. Es geht ja darum, welchen dieser Wege wir nehmen müssen. Wir brauchen also eine Zahl. Und die hat sich deine Oma über das Kuhäuter gemerkt, über die Anzahl der Zitzen.«
»Das könnte sein«, rief Theresa. »Meine Oma mochte die Kühe gern und war oft bei ihnen.«
sagte
Oliver, »wie viel Zitzen hat denn so ein Kuhäuter?«
»Das ist eine gute Frage, finde ich. Wie viele Zitzen hat ein Kuhäuter? Wisst ihr's?«
»Sind es 4? Sind es 5? Oder sind es 6?«
4, sagte Theresa. »Also allermeistens jedenfalls.«
»Gut.«
Bertha machte keine Anstalten aufzustehen.
»Dann nehmen wir gleich den 4. Weg. Möchtet ihr vorher noch eine Stärkung? Ich hab noch Müsli-Riegel.«
Theresa schüttelte den Kopf. Sie wollte so schnell wie möglich aufbrechen. Aber Oliver nahm einen Riegel und riss das Papier auf. In dem Moment schoss etwas Schwarzes auf ihn herab und schnappte ihm den Riegel aus den Fingern. Die Dohle! Oliver erschrak fürchterlich. Dann schrie er ihr hinterher.
Hey!
Doch die Dohle verschwand hoch in der Luft.
Tja, so sind diese Vögel,
kicherte Bertha. Die hat mich richtig angegriffen. Oliver war empört. Lasst uns lieber weitergehen. Besorgt blickte Theresa in den Himmel. Noch mehr Wolken hatten sich gebildet. Von der Sonne war nichts mehr zu sehen und der Wind nahm weiter zu.
Berthas graue Löckchen flatterten genauso wie die feinen braunen Strähnen, die sich aus Theresas Pferdeschwanz gelöst hatten. Der vierte Weg war einer der Trampelpfade und führte zunächst ein gutes Stück nach unten. Dann machte er eine Kurve und sie standen vor einem schmalen Felsgrat. Links ragte der glatte Felsen empor. Es gab nichts, an dem man sich festhalten konnte. Rechts fiel der Weg steil hinab. Ein falscher Schritt und man landete im Abgrund. »Der Weg ist breit genug«, sagte Bertha, als sie Olivers Zögern bemerkte. »Ich schlage vor, ich gehe zuerst, dann Oliver, dann Theresa. Einverstanden?« Die beiden Kinder nickten. Doch schon nach wenigen Metern auf dem Grat blieb Oliver stehen. Seine Beine fingen an zu zittern, sein Herz an zu rasen, seine Hände wurden schweißnass. Er starrte in den Abgrund direkt neben ihm und biss die Lippen aufeinander. Bertha drehte sich um. »Nicht nach unten schauen, Oliver! Schau auf meinen Rücken! Los, Kopf hoch!« Nur langsam hob Oliver seinen Kopf, doch er zitterte nach wie vor. »Wir gehen lieber wieder zurück«, sagte Bertha ruhig. »Das sind nur ein paar Schritte.«
»Ich gehe keinen Schritt weiter, egal ob vor oder zurück«, flüsterte Oliver. Eindeutig, die Höhenangst hatte ihn gepackt. Er sah sich jeden Moment in den Abgrund fallen.
»Doch, doch, das schaffen wir. Schau nicht nach unten und atme langsam ein und aus«, redete Bertha auf ihn ein. Langsam drehte Oliver sich um, Theresa auch. Doch was Oliver jetzt sah, erschreckte ihn noch mehr.
Die schwarze Dohle war wie aus dem Nichts aufgetaucht und flatterte über Theresas Kopf. Gerade so, als wollte sie ihnen den Rückweg verwehren.
Theresa versuchte, den Vogel abzuwehren, aber sie hatte keine Chance.
Immer wieder tauchte die Dohle auf und flatterte hinter und über ihr auf und ab.
Blitzschnell drehte Oliver sich wieder um. Jetzt aber zitterten seine Beine noch stärker. »Na schön«, sagte Bertha entschlossen. »Wir gehen weiter. Das schaffen wir, Oliver. Ich verrate dir einen Trick. Du musst pfeifen. Ich pfeife vor und du pfeifst mir nach. Einverstanden?«
Oliver schüttelte erst den Kopf. Dann nickte er.
»Hör zu.« »Das ist der Frühling von Vivaldi. Schöne Melodie, oder?«
Während sie pfiff und sprach, ging Bertha langsam weiter und Oliver folgte ihr. Noch einmal pfiff sie die Melodie.
»Jetzt du!«
Oliver spitzte die Lippen, aber was er dann pfiff, klang ziemlich schräg.
»Nicht schlecht«, ermunterte ihn Bertha. »Aber versuch's nochmal. Pass auf, so.«
Wieder waren sie alle drei ein gutes Stück vorangekommen. Berthas Plan funktionierte. Zum Glück hielt Oliver sich daran, nicht nach unten zu blicken und konzentrierte sich darauf, die Melodie richtig zu pfeifen. Doch es klang immer noch ziemlich falsch.
»Schon viel besser«, rief Bertha. »Jetzt wieder ich.«
»Und jetzt seid ihr dran. Könnt ihr die Melodie nachpfeifen oder nachsingen? Probiert's einfach mal aus. Bertha macht es euch nochmal vor.«
Endlich hatte der Grat ein Ende und alle drei standen auf einer breiten Bergkuppe, von der zwei Wege nach unten führten. Inzwischen hatte sich am Himmel eine dichte Wolkendecke gebildet und es wurde ungemütlich dunkel. Wieder hörten sie in der Ferne ein bedrohliches Grollen und das Keckern der Dohle, die ihnen gefolgt war. Sie saß nicht weit entfernt auf einem Felsen und hielt den Kopf schief.
»Wir müssen uns beeilen«, flüsterte Theresa.
»In der Ruhe liegt die Kraft. Aber gut, Lasst uns die dritte und letzte Zeile der Wegbeschreibung ansehen.
Bertha zückte ihr Notizbuch.
Ein Murmeltier und ein Ohr. Was soll das bedeuten?
Gibt es denn hier Murmeltiere? Fragte Oliver.
Theresa nickte.
Und da hörten alle drei ein Pfeifen.
Na, wenn das nicht gerade ein Murmeltier war, sagte Bertha.
Das Ohr, das deine Oma gezeichnet hat, ist aber ein Menschenohr.
Vielleicht ist es ganz einfach, rief Oliver. Wir müssen hören, wo die Murmeltiere sind und in diese Richtung gehen. Also eben nach rechts oder nach links.
Wieder ertönte der Pfiff eines Murmeltiers.
Aber es war gar nicht so leicht zu erkennen, von welcher Seite der Pfiff kam. Kam er von rechts oder von links?
Wer hier mitermitteln will, sollte sich am besten Kopfhörer aufsetzen. Wo R steht, die Seite des Kopfhörers kommt ans rechte Ohr und die Seite mit L ans linke Ohr. Vielleicht habt ihr auch zwei Boxen und könnt so hören, von welcher Seite die Murmeltierpfiffe kommen. Jetzt hört noch mal ganz genau zu.
Ich glaube, die Pfiffe kommen von rechts, rief Oliver.
Theresa und Bertha waren der gleichen Meinung. Also los!
Der rechte Weg war schmal, aber zum Glück standen rechts und links von ihm kleine Nadelbäume, die ihn wie einen Zaun begrenzten. Alle drei beschleunigten ihre Schritte, denn das Donnergrollen wurde immer stärker und einzelne dicke Regentropfen platschten jetzt vom Himmel. Keiner sprach es aus, aber alle drei dachten, dass dieses Gewitter kein anderer als der ranzige Riese geschickt haben konnte. Nach vielleicht 10 Minuten machte der Weg eine steile Biegung. Vor ihnen lag eine flache Bergkuppe. Sie war mit Gras bewachsen. Ein starkes Donnern ließ alle zusammenfahren.
Ein Gewitter in den Bergen, damit ist nicht zu spaßen, murmelte Bertha und sah sich um.
Jeden Moment konnte ein Blitz vom Himmel kommen. Auf der Ebene vor ihnen waren sie ihm schutzlos ausgeliefert. Da entdeckte Bertha zu ihrer Linken eine Schutzhütte. Auf ihrem Dach war ein Blitzableiter.
Da hinein,
rief sie entschlossen. Aber wir müssen doch weiter, wir müssen die Blume finden, rief Theresa. Wenn wir sie der Dohle geben, hört es bestimmt auf zu gewittern, pflichtete Oliver Theresa bei.
Nichts da, wir gehen jetzt alle da hinein. Alles andere ist viel zu gefährlich.
In dem Moment fing es an, wie aus Kübeln zu schütten. Obwohl die Hütte nur ein paar Meter entfernt war, waren sie alle drei klitschnass, als sie dort ankamen. Und genau in dem Moment schlug krachend der Blitz ein. Zum Glück waren sie da schon in Sicherheit.
So, sagte Bertha, jetzt heißt es abwarten und Tee trinken.
Seelenruhig holte sie ihre Thermoskanne hervor. Draußen prasselte der Regen auf die Erde. Immer wieder hörten sie es blitzen und donnern. Doch dann verzog sich das Gewitter doch ziemlich schnell. Die Wolken lichteten sich und einzelne Sonnenstrahlen zeigten sich. Die drei traten aus der Hütte und blieben verdutzt stehen. Das Gras, das sie vorher noch gesehen hatten, war nun vom Sonnenlicht hell erleuchtet. Es war aber kaum noch grün, sondern rosarot. Überall waren kleine rosa Blüten zu sehen, auf denen Regentropfen glitzerten. Von irgendwoher schoss die Dohle hervor und, war das möglich, machte einen Salto in der Luft.
»Ich denke, wir haben die richtigen Blumen gefunden«, sagte Bertha.
Theresa aber war längst auf die Kuppe gelaufen und hatte mehrere der kleinen rosa Blumen gepflückt.
Die Dohle war vielleicht 1 Meter vor ihr auf dem Boden gelandet, trippelte jetzt im Wackelgang auf sie zu, öffnete den Schnabel, nahm die Blumen und flog in hohem Bogen davon.
Mission erfüllt, sagte Oliver grinsend. Bertha legte einen Arm um ihn.
Schlage vor, wir gehen zurück und trocknen unsere Sachen bei einem weiteren Teller Kaiserschmarrn.
Das ließ Oliver sich nicht zweimal sagen.
Aha, so ist das also. Jetzt haben wir's.
Hey, einen Teller Kaiserschmarrn, den hätte ich jetzt auch gerne. Das war unser Podcast Das Geheimnis, Bertha Knurrs 19. Fall, Der ranzige Riese, geschrieben von Silke Wolfruhm, erzählt von Burkhard Dabinus. Wie alle Folgen von unserem Podcast findet ihr dieses Geheimnis in ARD Sounds. Immer freitags kommt ein neues heraus und immer am Samstag hört ihr es im Radio auf BR Klassik um 5:15. Nächstes Mal ist Bertha Knurr für euch schon wieder am Start. Und für diesen Fall gilt, schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Julia Schölzl und das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch.
Und jetzt noch ein Tipp.
Quatsch und Weisheit.
Kinder reden über die Welt und überhaupt.
Quatsch und Weisheit.
Der Philosophie-Podcast. Für alle, die Quatsch und Weisheit lieben. Immer zuerst in ARD Sounds.